Die wichtigste Einordnung wäre, dass klar sein muss, dass wir wirklich von hochintensiv sprechen. Das, was das Ganze ausmacht, ist schon, dass wir halt immer abgrenzen müssen, dass das eine sehr hohe Intensität ist, die das mitbringen muss. Per Definition sind wir irgendwo so in einem Bereich, wo wir von, ich sag mal, mindestens 90% von Maximum sprechen würden. Das war so das Jahr, wo so wirklich teilweise sehr populäre Studien rausgekommen sind. Und das Ziel sehr häufig bei diesen Studien, und das ist auch so das, was am Anfang auf der Fahne des hochintensiven Intervalltrainings gestanden hat, jetzt gerade bei diesem wissenschaftlichen Teil, ist halt Zeitersparnis. Also es geht ganz viel um Training der Mitochondrien, wenn man so möchte, Triggern, Ansteuern der mitochondrialen Biogenese, aber in dem Falle auch über unterschiedliche oder etwas andere Wege. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Selfish. Selfish ist einer der weltweit führenden Anbieter von Neoprenanzügen. Neben diesen erhaltet ihr bei Selfish aber auch alles weitere, was das Triathletenherz begehrt. Von Swimsuits über Badeanzüge und Hosen bis hin zum Einteiler, Rucksack oder Cap. Kein Wunder also, dass neben zahlreichen Top-Athleten auch Ironman-Weltmeister Sam Laidlaw als einer der schnellsten Schwimmer des Triathlons in Selfish schwimmt. Für die aktuelle Saison hat Selfish gleich 5 neue Neoprenanzüge entwickelt, damit jeder den passenden Anzug findet. Vom allerersten Triathlon bis hin zum First Out of the Water beim Ironman ist die komplette Bandbreite zu haben. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es bis zum 15. Juni mit dem Code JUNKMILES, alles groß und alles zusammengeschrieben, 15% Rabatt auf das gesamte Selfish-Sortiment. Um den Code einzulösen, gehe einfach auf selfish.com, wähle deine Lieblingsprodukte aus und gib beim Checkout den Code JUNKMILES ein. Den Link zur Selfish-Seite findest du auch unten in den Shownotes dieses Podcasts. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß!
Ende der Werbung.
Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder JUNKMILES Donnerstag. Wie könnte es schöner sein? Herzlich willkommen zu einer hochintensiven Folge, die ich angehen werde mit dir, Sandra.
Ich hätte es natürlich nicht besser sagen können. Hallo Björn.
Also in der Schule der Überleitung habe ich ganz vorne gesessen.
Echt eine Eins. Hast du dir das, war das so ein Tagesschau-Ding, was du dir abgeguckt hast?
Genau. Das sind die Leute, die da arbeiten, die finde ich wirklich sehr bemerkenswert, weil die können sprechen. In sehr hochdeutscher Variante. Und da ich ja jetzt...
ich finde, das gelingt dir aber auch ganz gut.
Nee, ich finde nämlich nicht.
Echt nicht?
Und das stelle ich jetzt immer wieder fest, wenn ich hier die Highlight-Stellen raussuchen muss für einen Podcast und mir das Ganze nochmal selber anhören muss, was ich früher einfach nicht gemacht habe, weil ich es nicht ertragen konnte. Ja. Und jetzt höre ich das.
Aber was hörst du? Sorry, aber so viel Zeit muss sein.
Dialekt zum Beispiel.
Was ist so ein typisches Sauerländer-Ding?
Wenn du zum Beispiel
Woll, oder? Was sagst
so
du
wie gerade aus zwei Wörtern eins machst, Wende ist, wenn du machst, sondern Wende und ich schaff's manchmal auch, erwische ich mich selber bei, wie ich aus drei Wörtern eins mache. Dann wird's besonders gut.
Aber ist das jetzt ein Bug oder ein Feature?
Das ist die Originalität.
Ich finde das gut.
Also ein Feature.
Super.
Keine Ahnung. So,
und schnelle Überleitung zurück.
Genau. Auf geht's. Ich habe meinen Kaffee. Wir besprechen heute das Thema hochintensives Intervalltraining.
Ja, da habe ich jetzt erstmal die erste Frage. Also wenn es abgekürzt ist HIT, dann ist klar, kann man es HIT abkürzen. Aber es gibt ja auch HIIT, steht für? Ja.
HIIT. Man zieht das I einfach dann länger.
Ist das wirklich so?
Nein. Oh. Nein, aber vielleicht.
Reingefallen.
Nein, ist nicht so, aber vielleicht muss man da auch mal ganz deutlich sagen, das schreibt man immer mit zwei I. Also wir sind immer geneigt dazu, da eine Abkürzung rauszumachen und eins zu nehmen. Und dann ist es falsch. Und jetzt pass auf, jetzt baue ich direkt eine sprachliche Herausforderung auf. Das ist genauso falsch, wie zu sagen HIT-Training.
Klar, logisch.
Das T ist schon drin. Wir müssen es nicht nochmal extra sagen.
Okay.
Also hochintensives Intervalltraining, Training.
Ja, ist ja Quatsch.
Ist ein bisschen zu, ist zu doll. Genau. Und jetzt
so wie
bin ich
AGBs
mal,
sagt man auch nicht.
Wo ist das? Genau, AGBs, ne? Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Sagt man nicht.
Richtig.
Okay.
Sehr gutes Beispiel. Also Hit es wie AGB.
Ich finde toll, was man in diesem Podcast alles mitnehmen kann.
Ja. Zum Beispiel, dass man AGBs nicht mit S schreibt. Das ist ganz wichtig.
Also, lieber Björn, wir sprechen heute über, jetzt traue ich mich kaum noch zu sagen, über Hit
oder
Training.
Oder HII-Training geht vielleicht auch. Und ich glaube, aber wirklich jetzt, vielleicht ist auch hochintensives, das Intervall, ja, kann man sich jetzt streiten, ob das jedes
das
Mal
das
mit rein
I,
muss.
Ne?
Ja. Ja, genau.
Okay.
Weil wir sagen ja so auch nicht, wenn wir jetzt von Zone 2 Training sprechen, sagen wir ja auch nicht Zone 2 Intervalltraining. Mhm. Ist aber eigentlich relativ klar, dass wir bei einer gewissen Dauer eines Zone 2 Intervalls auch mal eine Pause von dem Intervall machen. Sprachlich ist das ja bekanntlich in der Trainingswissenschaft auch immer so ein bisschen schwammig, da müssen wir ehrlich sein.
Okay, da
deswegen
wollen wir auch großzügig mit uns sein heute.
Genau,
okay,
auf jeden
bin
Fall.
Ich total beruhigt. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, falls ich heute mal HIIT-Training sagen sollte, es ist total falsch.
Aber das sei dir verziehen.
Was ist es denn? Sag mal.
Ja, also wie der Name es sagt, hochintensives Intervalltraining. Und ich glaube, die, also jetzt zumindest von meiner Warte aus, die wichtigste Einordnung wäre, dass klar sein muss, dass wir wirklich von hochintensiv sprechen. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was so der Forschungsstand der letzten, was haben wir jetzt, 2025, 20 Jahre mitzurechnen ist, ja doch, lass mal 20 Jahre sagen, weil so 2006, 2007 sind so die ersten richtig populären Hit-Studien auf den Markt, hätte ich jetzt bald gesagt, gekommen. Und das, was das Ganze ausmacht, ist schon, dass wir halt immer abgrenzen müssen, dass das eine sehr hohe Intensität ist, die das mitbringen muss. Per mhm. Definition sind wir irgendwo so in einem Bereich, wo wir von, ich sag mal, mindestens 90% von Maximum mhm. sprechen würden. Also
ausgehend von maximaler Herzfrequenz?
Ja, genau, von maximaler Herzfrequenz, aber auch vielleicht von der VO2 Max zum Beispiel, wobei da die Varianz halt auch riesig ist. Also es gibt Studien, die werden durchgeführt bei 100% VO2 Max. Es gibt aber auch welche, die werden, und dann wird es irgendwann unsauber, bei 170% der VO2 Max durchgeführt. Mhm. Und warum ich sage unsauber ist, weil naja, so genau das irgendwie auslegen zu können, ist eigentlich gar nicht richtig möglich, was da passiert ist.
Weil auch das Messen auch, also jetzt mal,
genau.
Wenn du und ich auf der Laufbahn sind, dann ist ja, und ich jetzt nicht irgendwie meine Laktatwerte messen kann, dann ist ja auch, nee, ist Quatsch, was ich gesagt habe.
Ist egal, ich räume es auf für dich. Müssen uns Folgendes vorstellen, wir machen einen Rampentest und wir ermitteln unsere VO2 Max. Und da gibt es immer ein Analogum, was wir jetzt gerade hier als maximale Leistung quasi auch auswerfen können bei eben dieser oder an dieser VO2 Max. So, und was dann solche Studien einfach machen ist, die nehmen eine prozentuale Ableitung eigentlich von der Leistung, mhm. aber irgendwann sind die Intensitäten so kurz beim Fahren des Intervalls, dass das jetzt so mit der VO2 Max als solche eigentlich gar nicht mehr so richtig viel zu tun hat. Aber man braucht halt irgendeine Ableitung. Wenn man sich mal irgendwann darauf geeinigt hat, dass man jetzt nicht von Herzfrequenz Max, da hast mhm. du völlig recht, also auch das ist immer noch ein sehr gängiges Tool zur Trainingssteuerung, gerade bei diesen hochintensiven Sachen. Am Ende braucht es immer irgendeine Metrik, von der man sagen kann, von der leiten wir das Ganze jetzt ab oder mit der steuern wir das. Und genau, da muss man sich dann schon immer meistens auf wenige oder vielleicht sogar auf eine einigen, weil es wird dann irgendwann super unsauber, auch in der Studiendurchführung. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 4x2 Minuten hochintensiv uns bewegen wollen und wir setzen uns als Ziel, das im Bereich von 90-95% der maximalen Herzfrequenz zu machen, dann haben wir da jetzt nicht einen exakten Wert, wo wir sagen können, wir müssen jetzt genau auf 178 kommen,
ja, okay,
sondern wir gehen hin und sagen, okay, wir sollten, nehmen wir jetzt mal vorausgesetzt, 180 ist unser Maximum, dann würden wir sagen, okay, 90% davon sind
162. Die 162 wollen wir auf jeden Fall überstreiten, aber ob wir jetzt bei 162 oder 165 oder 170 unterwegs sind, ist egal. Was wir aber auch nicht hinbekommen können, ist das Maximum zu nehmen. Ja, weil das kriegst du nicht so häufig reproduziert. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie überlegen würden, dass wir vielleicht mal 10 Intervalle laufen zum Beispiel, dann werden wir nicht jedes Mal es schaffen, da irgendwie zum Maximum zu kommen. Mhm. Also, sorry, lange Antwort. Ganz entscheidend wichtig bei hochintensivem Training die Abgrenzung, ob es wirklich hochintensiv ist, ja oder nein. Und das für mich auch oft, also daran erkennt man schon eine, oder zumindest ist das ein Kriterium, anhand dessen man irgendwie auch die Qualität von einer wissenschaftlichen Studie zu hochintensivem Training irgendwie gut erkennen kann. Ist das wirklich eine adäquate Wahl der Intensität oder ist das doch am Ende einfach nur intensives Ausdauertraining, was sich aber dann doch unterscheidet von hochintensivem Intervalltraining?
Ich wollte sagen, also Intervalle allein sind es nicht.
Genau. Okay. Ja, also das ist halt auch deswegen so, weil ja, wie gesagt, eigentlich jedes Training, was wir machen, passiert zu allermeist irgendwie in Intervallform. Mhm. Also außer jetzt vielleicht Grundlagentraining, wegen mir jetzt auch Zone-2-Training, das muss auch nicht in Intervallform passieren, aber man kann auch 2 Stunden in Zone-2 fahren, aber man würde jetzt nie einen Schwellenintervall dauerhaft für 1 Stunde fahren oder so und das als Training ausgeben. Genau.
So, was bringt es denn eigentlich? Warum machen wir solche Einheiten?
Also die Antwort ist vielfältig. Vielleicht mal so ein bisschen aus der Historie heraus. Also würden wir einen, ich nenne es jetzt mal einfach einen Coach oder einen Trainer fragen aus den letzten 100 Jahren, der in irgendeiner Form, weiß ich nicht, vielleicht aus der Leichtathletik, aber auch aus dem Ausdauersport kommt, dann wird der sagen, jo, habe ich auch schon vor 2006 gemacht, bevor irgendwie der große Schwall an wissenschaftlicher ja, wie soll ich sagen, Evidenzen kam, der mir gesagt hat, das ist gut. Und das hat man auch deswegen gemacht, weil klar ist, dass ja auch Ausdauerdisziplinen oder Leichtathletikdisziplinen, gerade so im Kurz- und Mittelstreckenlaufbereich und sowas, da gibt ja schon die Anforderung der Wettkampfdisziplin her, dass das in einem sehr hochintensiven Bereich stattfindet und deswegen hat man das auch im Training gemacht. Was dann passiert ist, ist, dass dieses Thema in der Wissenschaft wieder aufgelebt wurde, muss man eigentlich sagen. Und wenn man sich so die Historie anschaut, ich habe es eben mir tatsächlich nochmal angeschaut, weil ich wissen wollte, wann das Thema so richtig aufkam, dann gibt es bei PubMed, das ist so die bekannteste wissenschaftliche Datenbank, in der man Artikel oder Reviews oder wie auch immer aus der Medizin oder auch der Sportwissenschaft findet, dann erkennt man einen wunderschönen exponentiellen Verlauf, quasi so, das fängt an zu zählen, ich glaube bei 1970, roundabout, jedes Jahr hier und da mal eine Studie zum, also ich habe das Schlagwort hochintensives Intervalltraining eingegeben oder High Intensity Interval Training und so leicht ansteigen nach diesem Vorgeplänkel, tut das dann wahrhaftig auch erst so in 2005, 2006 und dann geht es richtig rund. Also das war so das Jahr, wo so wirklich teilweise sehr populäre Studien rausgekommen sind. Und das Ziel sehr häufig bei diesen Studien und das ist auch so das, was am Anfang auf der Fahne des hochintensiven Intervalltrainings gestanden hat, jetzt gerade bei diesem wissenschaftlichen Teil, ist halt Zeitersparnis. Und gar nicht mal irgendwie nur jetzt eine Variation an Intensität in einem Trainingsplan, der eh schon, keine Ahnung, 10 bis 20 Stunden Training vorsieht, sondern vielmehr die Frage, ob ich auch mit weniger Trainingszeit also irgendwie es schaffe, genau ähnlich viele Effekte auszulösen. Okay. Und das ist auch heute immer noch ein großes Thema. Gerade auch, wenn wir so den Blick ein bisschen rauszoomen und gar nicht mal jetzt immer nur auf den Ausdauersport gucken, sondern auch auf Sportarten, die vielleicht sogar noch ein bisschen vielfältiger sind, wo auch so diese Ausdauerkomponente gar nicht mal jetzt unbedingt die Hauptrolle spielt. Und vor allen Dingen auch
zum Beispiel?
Ja, weiß ich nicht. Also bei High Rocks würde ich jetzt hingehen und würde sagen, Ausdauer ist super, super wichtig. Mhm. Aber wenn du jetzt das trainieren willst wie ein Triathlet und nebenher noch diese ganzen Kraftkomponenten hast, die dabei sind, weiß ich nicht. Also ich glaube, der Hyrox-Sportler ist vielleicht auch jetzt nicht der, der so standardmäßig vielleicht seine 15 oder 20 Stunden trainiert, könnte ich mir vorstellen. Und da gäbe es sicherlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache hier, ich sage jetzt einfach mal für einen Anfänger, 5 Einheiten die Woche. Davon haben 2 eher einen Kraftanteil und 2 eher einen Ausdaueranteil. Mhm. Das verschwimmt natürlich immer, ist klar. Aber so ist das ja bei HIIT-Training auch häufig. Das darf ja auch gerne eine spielerische Form sein.
Du hast gerade HIIT-Training gesagt.
Ja, siehst du? Oh, jetzt zack, hier 2 Euro gezahlt.
Kannst du eine Strichliste machen, wer heute zack, öfter HIIT-Training sagt.
Ja, ich werde das oft genug falsch sagen. Ich durfte einmal am Anfang klugscheißen, um dann selber natürlich ins Fettnäpfchen zu greifen die ganze Zeit, in die Fritteuse.
Steht wahrscheinlich, gibt es auch in jedem Fitnessstudio dieses Landes, steht das so auf dem Plan?
Und ab jetzt möchte ich, dass jeder Junkmiles-Hörer dann quasi durch die Studios läuft und sagt, hier,
ist so
leider gar nicht richtig. Ja. Ja, genau. Einfach das Tee rausstreichen.
Richtig gut.
Ja. Nee, und Zeitersparnis ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich will noch eine Sache abschließen. Mhm. Die Anzahl der Studien, wir sehen auf jeden Fall in den letzten 3-4 Jahren ein ordentliches Plateau, welches sich da gebildet hat.
Das heißt, keine neuen Erkenntnisse?
Nee, ich will nicht sagen, keine neuen Erkenntnisse, aber zumindest nicht mehr Studien als noch im Jahr zuvor. Mhm. Also es gab einen brutalen, exponentiellen Anstieg so bis 2020 ungefähr, also 2019, 2020. Und jetzt sieht man auch, in 2024 war es, glaube ich, so das erste Mal ein kleines bisschen rückläufig. Ist aber immer noch auf einem super hohen Niveau. Mhm. Also das muss man schon sagen. Es gibt jedes Jahr hunderte Studien, die dazu rauskommen. Und dass das weiterhin breit gefächert ist, liegt, glaube ich, auch ganz viel daran, dass das sehr unterschiedliche Einsatzzwecke findet. Also Ausdauersport ist klar, aber gerade die ganze Gesundheitspalette, Reha-Sport, Coronarsport, Adipositas-Behandlung und so weiter und so fort. Also wirklich gerade auf der Gesundheitsschiene eine sehr große Palette, die jetzt, also die auch sicherlich so ein bisschen nachgelagert aufgekommen ist im Vergleich zum Ausdauersport. Aber die jetzt eine große Häufigkeit findet. Recht viel auch, war ich auch erstaunt, war mir vorher auch nicht klar, aber ist jetzt hier so in der Recherche rausgekommen, Covid-Nachbehandlung quasi. Also
Long-Covid-Geschichten?
Ja, genau. Mhm. Und jetzt ist ja auch Long-Covid von der Definition her schwierig. Mhm. Also es gibt da ja noch nicht so einen richtigen Masterplan, wo man jetzt sagen würde, der hat's und der hat's nicht. Das ist ja ein bisschen wie, weiß ich nicht, Übertraining oder ADHS. Mhm. So, um jetzt irgendwelche völlig zusammenhangslosen Vergleiche zu bringen. Was ich aber sagen wollte, ist, irgendwelche Symptome, die nicht genau zu klassifizieren sind, vielleicht an der Stelle. Oder schwierig zu klassifizieren sind, sagen wir es so. Sie sind zu klassifizieren, aber der Weg dahin ist ein weiter.
Ja.
Und so ist es ja mit Long-Covid und Co. auch. Aber ich habe recht viel gelesen, also neue Studien zu der Behandlung nach Covid und wie man wieder auch rein körperlich auf den Damm kommt. Und dann geht es halt immer viel, jetzt nicht um sportliche Leistungsfähigkeit, sondern um kardiovaskuläre respiratorische Fitness. Also CRF ist eine Abkürzung für Cardiovascular Respiratory und dann Fitness. Genau, und das ist halt in der Gesundheitsmedizin durchaus ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Auch so in Richtung Longevity und so weiter und so fort findet man da viel. Und ich glaube, da passiert immer noch richtig, richtig viel. Ich würde sagen, im Ausdauersport ist ein kleines bisschen zu Ende erzählt, ist nicht ganz richtig, aber weit fortgeschritten im Buch.
Bevor wir gleich dazu kommen, wie ADHS und Übertraining vielleicht doch einen Zusammenhang haben könnten, ich kann mir direkt einen vorstellen. Erzähl doch mal bitte, was das eigentlich, was hochintensives Training im Körper eigentlich bewirkt.
Ja.
Und vielleicht auch mal ganz kurz, was sind denn so typische, man redet ja immer von Protokollen, was sind denn so typische Protokolle, die auch du gerne verordnet hast?
Mhm. Also die Auswirkungen, die Adaptation, die hochintensives Intervalltraining mit sich bringen kann, sind vom Prinzip her sehr gleich zu denen, die wir eigentlich sonst so finden im Ausdauersport. Also es geht ganz viel um Training der Mitochondrien, wenn man so möchte. Triggern, Ansteuern der mitochondrialen Biogenese. Aber in dem Falle auch über unterschiedliche oder etwas andere Wege. Also der Hauptweg ist der gleiche. Wir wollen auf jeden Fall unsere Sauerstoffaufnahme verbessern. Das garantiert auch die, also ich weiß es nicht, aber ich wette mein Jahresgehalt drauf, dass die VO2 Max wahrscheinlich die physiologische Metrik ist, die am häufigsten untersucht worden ist. weil das absolut naheliegend ist, weil die ja in direkter Verbindung zu den Mitochondrien und eben der Arbeitsweise dieser steht. Und genau, da finden wir richtig, richtig viel. Und wenn wir uns dann anschauen, wie der Mechanismus funktioniert, dann gibt es auch diverse Studien, die dann eben nicht nur hingehen und sagen, ich mache jetzt ein HIIT-Protokoll und dann gucke ich, wie die Sauerstoffaufnahme sich verändert. Und daneben ist meine Kontrollgruppe, die macht einfach lockeres Grundlagentraining. Mhm. Das sind natürlich so die gängigsten Studien. Sondern die untersuchen dann auch noch sämtliche Signaltransduktionswege oder beteiligten Enzyme und Co., die an dieser mitochondrialen Biogenese beteiligt sind. Mhm. Also da gibt es dann bestimmte Enzyme wie CS, Citrat-Synthese, wäre die deutsche Übersetzung, glaube ich. Die kannst du aktivieren und durch hochintensives Training werden die tendenziell etwas mehr aktiviert, als wenn du jetzt nur locker trainieren würdest. Mhm. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Dann finden wir ganz viele Studien zu AMPK, dann finden wir welche zu MAPK und am Ende des Tages geht es immer um PGC1-Alpha. Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen.
Schon gelernt, ja.
Genau, das ist ja so der Master-Regulator der mitochondrialen Biogenese und der soll am Ende ja angesteuert werden. Und das funktioniert halt mit hochintensivem Intervalltraining richtig, richtig gut und halt, wie gesagt, teilweise auch über andere Wege als über lockeres Ausdauertraining. Mhm. Einer der Gründe dafür ist, und das kann man sich mal so ein bisschen bildlich auch vorstellen, finde ich, wir haben die Situation, dass wenn wir so eine hochintensive Belastung starten in dem Moment, dass wir halt am Anfang sehr viel Energie in Form von kreatinreichen Phosphaten verbrauchen. Mhm. Also kurzer Verweis hier auf Folge 6, glaube ich, ist es gewesen zum Thema Kreatin. Und erste Aufbrauchen unserer Kreatinphosphatspeicher, das fällt meistens bei dieser hohen Intensität halt größer aus, als wenn wir jetzt nur locker trainieren würden, mhm, weil der Körper da viel einfacher mit der ATP-Resynthese hinterherkommt.
Und was passiert dann?
Genau, alleine dieses tiefere Loch, in das quasi die Kreatin oder der Kreatinphosphat-Speicher fällt, dass alleine der schon wiederum dann auch Auswirkungen haben kann auf andere Signalwege, die dann wiederum angesteuert werden, die am Ende wieder PGC1-Alpha und die mitochondriale Biogenese anmachen sollen. Also am Ende kann man sich merken, dass eigentlich hochintensives Training sehr ähnliche Reize setzt wie sonstiges intensives Training, mhm, halt nur noch mal manche ein bisschen spezieller. Ein großer Vorteil, und das ist, würde ich fast so als den eines der Hauptvorteile sehen, ist, dass die Auswirkung gerade auf die zentralen körperlichen Anpassungen, also gar nicht mal die peripheren der Muskulatur zum Beispiel, sondern auch die zentralen des Herz-Kreislauf-Systems, dass die häufig ein bisschen größer ausfallen. Wir haben nämlich nicht nur diesen metabolischen Reiz beim hochintensiven Intervalltraining von Kreatinphosphatspeicher sinkt, PGC1-Alpha wird angetriggert und so weiter, mTOR wird aktiviert, CS wird aktiviert und so weiter, sondern wir haben auch einen mechanischen Reiz und der entsteht durch diese Scherkräfte, die letztendlich in jeder Arterie, wenn man so will, erzeugt werden, weil einfach das Blut schneller und heftiger fließt. Dadurch ergeben sich Scherkräfte, die dann wieder dazu führen können, dass so die ganze Kapillarisierung und Co. unseres Kardiosystems am Ende besser ausgeprägt ist. Das ist auch eines der Hauptgründe, warum man mittlerweile viel HIIT anwendet im Koronarbereich, also zum Beispiel nach Herzinfarkt-Behandlung und so weiter oder nach Herzinfarkt in der Behandlung.
Hat das dann auch eine Auswirkung auf meine maximale Herzfrequenz?
Nicht auf die maximale Herzfrequenz, aber aufs Schlagvolumen.
Okay.
Also das ist so eines der häufigsten Auswirkungen, die wir sehen. Also Schlagvolumen ist ja quasi dann Frequenz mal Menge in irgendeiner Form, die wir pumpen können. Und genau das Volumen steigert sich, also nicht Frequenz mal Menge, Entschuldigung, ist falsch. Schlagvolumen mal Herzfrequenz ist Herzraten-Minuten-Volumen. Mhm. Und das Schlagvolumen ist ein Teil davon. Also einfach die Frage nach der Menge an Blut, die ich mit jedem Herzschlag pumpen kann. Mhm. Und hochintensives Intervalltraining, zack. Ich wollte es nicht falsch sagen, ich habe schon einen Strich. Verbessert halt das Schlagvolumen. Genau, mhm, und halt die Kapillarisierung, also die Weitertreibung des Bluts bis hin zur Muskulatur zum Beispiel.
Okay, und die, aber die Sauerstoffaufnahme, also meine VO2 Max, die trainiere ich ja automatisch eigentlich mit bei jedem.
Ja, und die trainierst du. Und das ist
intensiven Training.
Ja, ja, genau. Und das ist, wenn man das nochmal sich physiologisch anguckt, dann trainierst du die genau über die beiden angesprochenen Wege, die ich gerade genannt habe. Also das eine ist, du trainierst die Arbeitsweise der Mitochondrien, die die sind, die den angekommenen Sauerstoff in irgendeiner Form verarbeiten und in Energie umwandeln. Und das andere ist das Schlagvolumen, welches dafür da ist, bestmöglich eine große Menge an Sauerstoff eben zur Muskulatur und damit zu den Mitochondrien zu bringen. Mhm. Also hochintensives Intervalltraining verbessert quasi sowohl Zulauf des Sauerstoffs als auch Verarbeitung. Und beide Wege sind extrem wichtig für die maximale Sauerstoffaufnahme. Also wenn wir uns anschauen, wie die aufgebaut ist, dann denken wir zwar immer in Mitochondrien und Co., aber am Ende des Tages können wir auch ganz viel denken in Differenz von Sauerstoff in den Arterien und in den Venen. Und diese Differenz beschreibt quasi, wie viel von dem angekommenen Sauerstoff kann ich nutzen. Mhm. Also wie gut arbeiten die Mitochondrien, wenn man so will. Und dann halt das Schlagvolumen, also die Frage danach, wie viel, oder Herzraten, Minutenvolumen, wie viel Sauerstoff bringe ich dahin zur Muskulatur? Und so beschreibt man halt auch die maximale Sauerstoffaufnahme anhand rein, ja, wenn man so will, metabolischer Parameter. Mhm. Und beide Hauptbestandteile der Mitochondrien, also Zulauf als auch Verarbeitung, werden verbessert durch HIIT.
Okay, dann mal jetzt ein Blick in die Praxis. Was sind typische Protokolle? Ich weiß nicht, erstmal ganz allgemein gefragt, unterscheiden die sich sehr für unterschiedliche Disziplinen wahrscheinlich?
Ja und nein, weil es immer extrem davon abhängt, glaube ich, von der Gesamtbetrachtung, wie man hochintensives Training irgendwo so im Gesamtkontext der Trainingsdauer, der Trainingsbelastung, des Trainingsreizes, der Balance auch aus Stress, also Trainingsstress und Erholung, wie man das da so unterbringt. Also ich mache ein Beispiel, wir nehmen jetzt einen x-beliebigen Hobbysportler, der nicht drei Disziplinen machen muss, sondern eine. Mhm. Also ein Radfahrer oder ein Läufer oder ein Ruderer oder einen, keine Ahnung, ganz egal. Und jetzt verordnen wir dem einfach mal, weiß ich nicht, 4 Trainingseinheiten in der Woche, um mal irgendwas zu sagen. Also ich mache eine Marathonvorbereitung und ich laufe 4-mal in der Woche. Mhm. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, genau, jetzt hinzugehen und zu sagen, ich mache davon 1 bis 2 Einheiten als hochintensive Trainingseinheiten und bringe das unter in einer Dreiviertelstunde oder Stunde Training. Aber klar ist, der Schwerpunkt dieser Einheit ist eben die hohe Intensität. Das kann ich super machen und das ist dann, wenn man so wollen würde, von der Gewichtung der Einheiten ist das 50-50. Ne? Das eine ist das hochintensive und eher kürzere, das andere dann ja entweder das lockere oder das lockere und etwas längere. Mhm. Aber vom Grundprinzip her wäre es mehr oder weniger jede zweite Einheit, die einen hochintensiven Schwerpunkt hat. Und wenn man das jetzt aber sich anschaut für einen Triathleten als Beispiel, dann haben wir schon da die Situation, dass
der auch 4-mal läuft, aber der zusätzlich noch,
der halt einen ganz anderen Trainingsstress hat und deswegen natürlich auch ein ganz anderes Management betreiben muss, um mit diesem Trainingsstress irgendwie haushalten zu müssen. Und dann ist die Frage, wie oft bringen wir diesen Mehrreiz durch das hochintensive Training noch damit unter? Und auch das steht und fällt jetzt wieder ganz viel mit der allgemeinen Trainingsdauer. Ich mache nochmal ein Beispiel. Wenn wir jetzt einen Triathleten haben, der sich auf eine Langdistanz vorbereitet und vielleicht im Wochenschnitt 8 bis 10 Stunden trainiert. Also wir setzen mal da an, wo ich sagen würde, das ist eigentlich so ziemlich die Unterkante des Trainingsvolumens, welches wir haben können, bei dem wir, wenn wir es gut machen, immer noch irgendwie eine Langdistanz gut finishen können. Mhm. Vorausgesetzt, also wir reden von Durchschnitt. Ne? Mhm. Das heißt, es wird sicherlich auch mal, das will ich nur eben einmal klarstellen, auch mal Wochen geben oder Wochenenden geben im Frühling, wo man auch mal ein bisschen mehr trainiert. Aber es gibt halt auch Standardwochen, die haben dann halt in der Regel 6 bis 8 Stunden und so ergibt sich am Ende der Durchschnitt. So, und wenn wir jetzt 8 bis 10 Stunden nehmen und wir teilen das auf, der geht 2-mal schwimmen, der geht 2 bis 3-mal laufen und geht 2 bis 3-mal Radfahren. So, dann haben wir ja schon 6 bis 8 Einheiten. Mhm. Milchmädchen, eine Stunde, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Mhm. So, und dann kann es auch da Sinn machen, dass wir sagen, okay, von den 3 Radeinheiten machen wir 2 hochintensiv oder von den 3 Laufeinheiten, beim Laufen wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtiger als beim Radfahren.
Warum?
Ja, weil der Impact nochmal ein ganz anderer ist, ne? Also ich habe, muss mein Körpergewicht irgendwie,
meine Kinder. Warum?
Ich muss mein Körpergewicht abfangen und so weiter. Ich habe nochmal einen ganz anderen mechanischen Stress.
Die Belastung ist höher auf dem Gesamtsystem beim Laufen als beim Radfahren.
Genau. Ja, okay. Ja, genau. Also weil ich alleine diesen mechanischen Reiz habe, dass ich natürlich mein Körpergewicht irgendwie ganz anders abfangen und wieder rausbeschleunigen muss. Mhm. Und das hat natürlich dann wieder einen Stress auf sämtliche anatomischen Systeme, biomechanischen Systeme. Den habe ich halt beim Radfahren nur sehr, sehr moderat und beim Schwimmen ja, fast gar nicht, muss man ja schon fast sagen. Und deswegen, und mit steigender Intensität wird der Reiz natürlich nicht kleiner, ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich bei 18 km/h das eigene Körpergewicht nochmal ganz anders abfangen muss beim Laufen als bei 10 oder bei 8. So, und vom Prinzip her kann man da aber auch hingehen und sagen, hey, der geht jetzt einmal hochintensiv schwimmen, der macht 2 hochintensive Radeinheiten und 1 hochintensive Laufeinheit. Und dann hat er auch 4 seiner 8 Einheiten irgendwie hochintensiv gestaltet. Und auch das wäre durchaus was, was möglich wäre. Achtung, Konjunktiv.
Klingt aber schon knackig.
Auf jeden Fall, klingt knackig. Und ist jetzt auch, ich will das nicht als Empfehlung ausgeben, sondern wirklich nur als Konjunktiv, das könnte möglich sein. Und Konjunktiv deswegen, weil ich super wichtig finde, abzugrenzen, dass das auf gar keinen Fall für jedermann im wahrsten Sinne gedacht ist. Also das verkraftet auch nicht jeder. Da braucht es auch einen passenden Ausgleich für. Man braucht hat eine ganz andere Erholungszeit von hochintensivem Training. Man braucht eine andere Erholungsqualität. Und es ist halt auch wirklich die Frage, auch alleine schon, hat man Bock dazu? Mhm. Also auch das würde ich immer, und das stelle ich einfach in den Raum. Also das soll dann jeder für sich irgendwie bewerten, der das jetzt hier hört, ob so hochintensive Sachen eine Trainingsform sind, wo man sagen würde, cool, habe ich Bock drauf und es liegt mir auch.
Aber es ist trotzdem realistisch, wenn ich nochmal ganz kurz hier reingerätsche und ab, wenn du sagst, du hast eine andere Erholungszeit, die du brauchst und auch Qualität, sagtest du, glaube ich, gerade. Was heißt denn das? Also klar, jeder Mensch, jeder Körper ist anders, ne? Aber wenn ich jetzt 8, du hast gesagt 8 Einheiten, wenn ich 4 hochintensive habe, so dann müsste ich würde wahrscheinlich nicht 2 Tage aufeinander hochintensiv machen oder ist es ja, egal, genau. Solange das nicht 2-mal Laufen hintereinander ist?
Genau, also ich würde schon auf jeden Fall differenzieren. Also 2-mal hintereinander hochintensiv laufen, das wäre jetzt die Red Flag in dem Falle. Alleine schon 2-mal hintereinander laufen, würde ich mir vielleicht schon sparen bei der Aufzählung der Einheiten wie eben, also 2 Tage hintereinander. Aber ich könnte vielleicht eine intensive Radeinheit mit einer intensiven hochintensiven Schwimmeinheit zum Beispiel verbinden. Mhm. Also morgens hochintensiver Schwimmen, am Nachmittag nochmal eine schöne IE-Einheit obendrauf. So, das wäre so irgendwas, wo ich sagen würde, das ist zwar knackig, aber möglich.
Also, sag nochmal ganz kurz, IE.
Intermittent Exercise, quasi 30-sekündige Wechsel oder 40- und 20-sekündige Wechsel. Und das ist eine klassische HIIT-Einheit, also hochintensives, in dem Falle jetzt Radfahren für 30 bis 40 Sekunden. Und daran schließt an eine 30 bis 20-sekündige, also 30-30 oder 40-20, immer auf eine Minute, 30-sekündige oder 20-sekündige Pause und das Ganze wiederhole ich dann 6 bis 10 Mal zum Beispiel. Genau, und das findet auch bei einer Belastungsintensität statt, wo man immer sagt, das liegt dann so im Bereich von ungefähr 120% der VO2 Max, also zumindest so geben wir das immer aus. Es muss also klar oberhalb der VO2 Max Leistung sein, damit es auch wirklich, wirklich hochintensiv ist.
Also wenn dir nicht übel wird, dann hast du dich nicht genug angestrengt.
Also Lionel Sanders hat mal zu mir gesagt, 30-30 Intervalle sind für 14-Jährige. Der fand das, und das trifft es vielleicht ganz gut, der fand das auf jeden Fall eher entspannt, weil ihm das liegt. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, wie so möglicherweise auch sowas wie Willenskraft und so dazugehören. Und man muss halt schon sagen, es gibt Typen, denen liegen hochintensive Intervalle und es gibt welche, denen liegt das so gar nicht. Und deswegen habe ich das auch eben so im Konjunktiv gesagt, weil das wirklich jeder für sich selber auch ein bisschen bewerten muss, ob ihm das taugt, ja oder nein. Und da gibt es sowohl körperliche als auch mentale Gründe für. Also nehmen wir die körperlichen. Wenn ich ein Typ bin, der so hochintensive Belastung auch gewohnt ist, dann kann mir das richtig Bock machen. Also wenn ich früher Kreisklassenfußball oder ja vernünftig Fußball gespielt habe, dann habe ich auch nichts anderes gemacht, als zu sprinten und locker zu laufen. Aber ich bin nie 10 Kilometer am Stück moderat intensiv gelaufen. Mhm. Und wenn ich das jahrelang gemacht habe, dann ja, bringe ich eine Physiologie mit, als auch vielleicht eine solide Ansteuerung auch der schnellen Muskelfasern, dass ich halt solche Intensitäten auch absolvieren kann. Wenn ich jetzt mein Leben lang immer nur im Wohlfühltempo laufen gegangen bin, um mich auf Marathons vorzubereiten, dann ist halt alles, was ein bisschen intensiver wird, meist schon motorisch und so weiter, echt nicht so einfach zu handhaben. Und wenn ich demjenigen oder derjenigen jetzt sage, so jetzt gehen wir mal 200 Meter Intervalle laufen auf der Laufbahn, dann kann das eine viel größere Beanspruchung sein, weil das halt jetzt eben nicht einfach linear nach oben zu rechnen ist, wie anstrengend das ist, sondern es wird dann brutal exponentiell. Und die mentale Komponente gehört dazu, ne? Und da wird es welche geben, die werden sagen, also kann ich aus eigener quasi Age-Grouper-Coach-Erfahrung sagen, es war gefühlt eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass der oder diejenige mit sowas gut zurechtkam. Oder es halt gehasst hat bis zum geht nicht mehr und gesagt hat, das kann ich wirklich nur machen einmal die Woche, dann muss ich das brutal vorbereiten mit Koffein, dies, das, jenes und so weiter und so fort und dann kann ich das vielleicht machen. Und das ist ja dann so eine Sache, wo man sich fragen muss, will man jetzt jedes Mal diese mentale Herausforderung da gehen? Und bei anderen ist das halt so, die sehen die Einheit und denken sich, das ist für 14-Jährige, das bringt mir nichts, lass mal lieber was Vernünftiges machen. Das war eine schöne Aussage, habe ich mir damals aufgeschrieben. Vielleicht habe ich ihm auch gesagt, werde ich noch mal ein paar Mal rezitieren, auf jeden Fall.
Was hat er denn so bevorzugt?
Durchaus deutlich längere Sachen, weil das den dann mental viel mehr gefordert hat. Also dieses so höhere Leistung über einen längeren Zeitraum abgeben, viel schwieriger mental als einfach kurz und knackig irgendwas durchzuwürgen, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt will ich nicht zu weit interpretieren, aber ist ja auch, Lionel ist, glaube ich, auf der Mitteldistanz, darf man sagen, deutlich stärker unterwegs als auf der Langdistanz. Ne? So dieses All-Out quasi auch dann einen Halbmarathon zu laufen in 1:10, so das wirklich bis zum Schluss auszuquetschen, alles, was in einem drin ist. Das taugt ihm offensichtlich besser, als es mit so ein bisschen Plan anzugehen und zu gucken, wie man das auch auf dem Marathon machen kann zum Beispiel. Und, aber das jetzt, also ich werde jetzt nicht zu viel da rein interpretieren, aber es war für mich jemand, wo ich gedacht habe, kann ich verstehen, dass sich das für dich nicht wie Training anfühlt. Das waren, für den waren 30 Sekunden zu langsam, zu kurz, sorry, weil du eben nach Protokollen gefragt hast. Und 30 Sekunden ist aber gleichzeitig so die Einstiegsdauer. Also alles, was unter 30 Sekunden ist, ist eigentlich, ja, ich will nicht sagen Quatsch, das klingt so harsch, aber wir müssen uns immer überlegen, das, was wir da machen wollen, ist, wir wollen unser aerobes System trainieren. Und wenn wir jetzt von 0 auf sinngemäß 100 gehen bei der Intensität, dann braucht das aerobe System immer mindestens mal 15, eher 20, eher vielleicht auch 30 Sekunden überhaupt anzulaufen. Und wenn wir nach 15 Sekunden aufhören würden, dann wäre das halt so wie, als wenn wir einmal kurz in dritten Gang schalten und dann aber wieder in Leerlauf und wieder in dritten Gang und wieder in Leerlauf. Aber wir würden das Auto nie ausfahren, wenn man so will. Also wir würden nie einen fünften Gang und Vollgas brauchen. Und dann passt sich die Motorleistung auch nicht an. Deswegen ist halt, also 30 Sekunden eigentlich verpflichtend.
Okay. Ich hatte tatsächlich mal was deutlich Kürzeres neulich im Plan.
Kann auch drin sein, hat dann aber garantiert einen anderen Zweck.
Okay.
Genau, also ne, man kann 6-Sekunden-Sprints machen.
Ja, ich glaube 8-Sekunden-Sprints
war super, genau. Ja. Aber hat dann auf jeden Fall nicht die Idee, den aeroben Stoffwechsel zu verbessern.
Was könnte das dann für eine Idee haben?
Ansteuerung zum Beispiel ganz viel. Beim Laufen stand es wahrscheinlich drin, ja, oder beim Radfahren?
Nee, beim Laufen.
Also ist eigentlich bei beidem ähnlich, aber das sind halt immer Dinge, wo du halt die Intensität dafür nutzt, dass du zum Beispiel deutlich mehr motorische Ansteuerung brauchst für halt so 6 bis 8 Sekunden irgendwie zum Beispiel einen Steigerungslauf oder einen Sprint oder beim Radfahren auch den klassischen Ortsschild-Sprint und so weiter. Den oder genau die Sachen, wo jetzt die Motorik wichtig ist, da würde man zum Beispiel auch bewusst hingehen und schauen, dass die jetzt nicht über 10 Sekunden lang sind. Weil wenn du die über 10 Sekunden gestaltest, dann hast du schon wieder die Situation, dass du vor allen Dingen deine Glykolyse voll anschmeißen würdest. Dass das beim HIIT-Training schon wieder dass das beim Hi-Training passiert. Es wird aber nicht besser, wenn ich das so betone. Ne? Ist einkalkuliert. Ne? Da machen wir auf jeden Fall Vollgas-Glykolyse. Ist auch eines meiner ganz großen Kritikpunkte an dem Training. Aber die, wie gesagt, 6 bis 8 Sekunden sind dann so, da geht es ganz viel um Neuronales, um Motorik okay. und Co. Genau, und deswegen darf das auch nicht länger sein als, sagen wir mal, 8 bis 10 Sekunden ungefähr.
Lass nochmal noch mehr in die Praxis gehen, bitte. Gerne. Was und zwar mal Sport für Sport, beim Laufen, mein Lieblingssport, was sind da Klassiker unter den Protokollen?
200 Meter Vollgas, 100 Meter locker. 400 Meter Vollgas, 200 Meter locker.
Also immer in so einer 2:1 Logik?
Es muss gar nicht die 2:1 Logik sein, aber wichtig ist, dass die Belastung irgendwie so lang ist, dass das aerobe System quasi Vollgas mitläuft. Mhm. Gleichzeitig aber natürlich muss die Belastung so kurz sein, dass wir halt wirklich sicherstellen können, dass das eine hohe Intensität bleibt. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, das Klar. Intervall ist 10 Minuten lang, ja, dann können wir das auf gar keinen Fall bei 90 bis 95% unserer maximalen Herzfrequenz machen. Oder Herzfrequenz vielleicht schon, aber die sagt dann irgendwann nicht mehr so viel über die Energiebereitstellung aus, sondern wenn wir jetzt das ausgehen von der Leistung an der VO2 Max oder eben von der prozentualen Ableitung machen würden, dann geht sich das nicht aus. Das heißt, 30 Sekunden bis 4 Minuten finde ich schon lang. Mhm. Also das ist dann meistens eher von der Intensität auch leicht an der Unterkante vielleicht von den 90 bis 95%. Aber 30 Sekunden bis 4 Minuten ist ein Klassiker. Und ich würde wetten, dass ich, keine Ahnung, also ohne es jetzt zu wissen, das ist jetzt eine absolute Schätzung, aber ich würde sagen, 90% aller Intensitäten oder Studien und Co. finden sich in dem Bereich wieder.
Okay.
Von 30 Sekunden bis 240, wenn man so will. Genau. Und dann die Pause.
Wie viele Wiederholungen sind typisch?
Ich meine, es kommt drauf an, ne? Wenn du jetzt 30 Sekunden hast, also so Intermittent Exercise Intensitäten, gerne auch dann 8-mal, 10-mal, kannst du jetzt auch 12-mal fahren, ist auch völlig okay. Mhm.
Witzig, ich rede immer vom Laufen und du redest immer vom Fahren.
Super, und beim Laufen ist es vom Prinzip her ähnlich. Ich glaube, du kannst problemlos 10 mal 200 laufen. Also problemlos heißt jetzt, das kann man gut machen, das geht gut rum. Du kannst auch 15 mal, ja 100 klappt ja schon wieder nicht, weil das ist dann irgendwie, ist dann zu kurz, außer du bist ein saulangsamer 100 Meter Läufer. Aber das, also selbst ich schaffe es hoffentlich noch in 16, 17, jetzt zweifle ich. In 18 Sekunden. Wäre dann immer noch zu kurz. Und beim Laufen, wie gesagt, vom Prinzip her ähnlich. Deswegen finde ich halt, also da mag ich halt das Laufen auf der Bahn, weil das finde ich auch, also, oder sagen wir so, meinem Persönlichkeitstyp würde das eher entsprechen, wenn ich das Ganze in irgendwie vernünftig auf der Bahn aufteilen könnte in 200 Meter. Und wenn ich jetzt nicht einfach durch den Wald laufen würde und sagen würde, so jetzt wieder 200 Meter flott, weil dann weiß ich immer nie, wo endet das jetzt genau und überhaupt. Und es wird natürlich auch einfacher zu standardisieren und auch sicherlich einfacher zu laufen, ne? Also auf einem sauberen, ebenen Boden. Das ist bei solchen Sachen alles schon auch sehr, sehr wichtig, wenn wir an die Umsetzung denken. Also ich sage auch immer wieder, kurz wieder zum Radfahren, aber Intermittent Exercise im Straßenverkehr würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Also da würde ich schon schauen, dass das irgendwo passiert, wo wenig Autos und so weiter sind.
Am Deich oder auf der Rolle. Was sind typische Radtrainings?
Vom Prinzip her ist das alles, da kann man Radfahren und Laufen eigentlich gar nicht trennen. Ich würde das fast immer, ja, wie soll ich sagen, gleichsetzen in irgendeiner Form. Ne? Also jetzt mache ich nochmal das Laufen kurz, auch wenn du nach Radfahren gefragt hast, aber von 200 Meter bis vielleicht auch sogar einem Kilometer, je nachdem, wie schnell ich halt bin. Also der jetzt 6 Minuten dann braucht für einen Kilometer und das ist dann schon hochintensiv, da geht sich das nicht so ganz aus. Aber wenn man jetzt irgendwie eine solide, weiß ich nicht, 45 Minuten läuft auf einen Zehner, dann sind das 4 Minuten auf 1000 Meter oder 3:50, wenn ich die jetzt wirklich, wirklich richtig schnell laufe. Und dann kann ich halt ein klassisches 4x4-Minuten-Protokoll auspacken. Das ist so eines der gängigsten, die es so gibt im Hochintensiven. Und das Gleiche kann ich beim Radfahren ganz genauso machen. Also da wäre das ja dann irgendwie sowas wie Intermittent Exercise oder auch so SB-Bereich, sagen wir immer, so Spitzenbereich, sind so 130% der Schwelle und damit bist du auf jeden Fall gesichert 10-20% oberhalb der VO2 Max zum Beispiel. Und genau, dann kannst du auch da 4x4 Minuten machen. Halt auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Also ich würde auch da sagen, da muss jeder, der das erleiden muss, oder anders darf jeder, der das erleiden muss, auch ein gehöriges Wort möchte. Mitsprechen, möchte, der das erleiden wird, auch ein Wort mitsprechen, in welcher Form ihm das jetzt gerade taugt. Weil das Schöne dabei ist, ob du jetzt, weiß ich nicht, 10 mal eine Minute das machst oder 3 mal 4 Minuten, der Unterschied oder die Adaptation dahinter, die unterscheidet sich nicht großartig. Mhm. Und deswegen gibt es immer so eine gewisse Varianz in Form von, mentaler Durchhaltemöglichkeit, wie auch immer. Und wenn du sagst, ey, ich mag lieber IE, hier schreib mir 3 mal, 10 mal was weiß ich was auf, und dir ist das lieber, also 30-30, als zu sagen, ich mache jetzt 4 mal 4 Minuten Diss, dann ist das durchaus ein Argument. Dann kann man da sagen, da darf man auch ein bisschen nach Geschmack gehen.
Weißt du was, von wegen auch mentale Blockaden und so, weißt du was ich einen Riesenunterschied finde auf dem Rad, ob ich das draußen mache oder auf der Rolle. Mhm. Ich hasse das auf der Rolle. Ich finde es so furchtbar. Ich weiß, ich quäl mich so viel mehr.
Ja.
Auf der Rolle solche Sachen zu fahren als draußen.
Und jetzt rufe ich alle dazu auf, dir bei Instagram zu schreiben, die, pass auf, lieber auf der Rolle 3 mal 8 mal 30-30 fahren würden, als 3 mal 10, also hochintensiv natürlich, Intermittent Exercise, als 3 mal 10 Minuten im G2-Bereich.
Mhm.
Also so dieses, wenn ich auf die Rolle gehe, dann hier, quick and dirty, maximal eine Dreiviertelstunde bis Stunde.
Mhm.
Und damit sich das so anfühlen soll, als wenn ich was getan hätte, lassen wir es krachen. So ungefähr.
Das verstehe ich.
Und da gibt es eine Menge von, die sagen würden, also wenn schon Rolle, dann da. Also widerspricht jetzt nicht deiner These, ne? Sondern nee, du hast natürlich ist ja völlig auch, recht.
Wo jeder mehr
aber
drauf
ich glaube, da gibt es eine Menge, die vielleicht sogar auch sagen würden, keine Ahnung, bevor ich dafür noch draußen gehe. Vielleicht schreiben die dir auch. Die sollen dir bitte auch schreiben. Die sagen würden, 3 mal 8 mal 30-30 hochintensiv, würde ich lieber auf der Rolle fahren, weil ich das da viel besser standardisieren kann und so weiter und so fort. Weil
kann ich auch vor. Kann ich auch total verstehen. Ich finde ja auch, vielleicht finde ich einfach Rolle furchtbar. Vielleicht ist es das.
Also ich so Rolle cool zum Beispiel.
So ewig lang auf der Rolle jetzt irgendwie im Winter. Boah, das kann sich ja auch ziemlich ziehen, ne? Aber ich habe vielleicht einfach jetzt noch so die, ich kann wieder draußen Rad fahren, Frühlingsgefühle und bin gerade ein großer Fan davon.
Also macht auch, also kann ich 100% nachvollziehen. Vielleicht aber auch einen Aspekt, weil du es gerade mit dem Wetter ansprichst zum Beispiel. Auch das ist eine Sache, die brauchen eine gewisse Berücksichtigung im Training, wenn das Wetter kalt ist oder sowas. Wenn wir, ich habe eben davon gesprochen, was das für kardiovaskuläre Auswirkungen hat. Wenn es jetzt arschkalt draußen ist und wir versuchen, hochintensives Training zu machen, das ist halt ein zackiger Reiz auch für die Lunge und Co. Und da braucht es auch ein paar Umgebungsbedingungen, wo man sagen kann, da kann man das auch solide absolvieren und man macht das jetzt weder bei Sahara-Wind irgendwie auf Lanzarote im März, aber auch nicht in Hamburg am Deich im Januar, wo es dann irgendwie -2 Grad und Nieselregen hat. Ja, kann sein.
Mhm.
Meteorologisch nicht ganz sauber vielleicht, aber ist klar, was gemeint ist.
Ja.
Grenzbereich.
Ist genau. Doch so ein Wetter, was hier immer sein kann.
Ja. Nichts ist kälter als 3 Grad und Regen, sage ich immer. aber jetzt wollen wir nicht von Regen sprechen, bitte.
Nein, wir wollen nicht von Regen. Sag mal, und was kann ich denn falsch machen? Ich will immer Hit-Training sagen, verdammt.
Ja, deswegen habe ich auch diesen rosa Elefanten hier in den Raum gesetzt. Quasi.
Vielen Dank.
Bloß nicht dran denken.
Also was kann ich falsch machen bei dieser Art des Trainings?
Sehr gut. Richtig viel. Also das muss man wirklich deutlich sagen.
Damit kann ich doch wahrscheinlich recht viel schrotten auch in meinem Körper.
Genau. Das ist zum einen, also ich habe es eben schon gesagt, so der mentale Aspekt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anfänger wäre in einer der 3 Disziplinen oder in allen 3 Disziplinen und irgendwo postuliert wird, dass gerade so für Einsteiger und für Leute mit wenig Trainingsumfang und so, das irgendwie eine richtig, richtig gute Sache ist. Boah, da wäre ich mir unsicher, ob das dann Leute sind, die diese Sportarten irgendwie lange durchhalten, weil man hat solche und solche, welchen denen das mehr Spaß macht. aber die Dropout-Quote im Training ist halt auch deutlich größer bei hochintensivem Training als bei ja, moderatem Training. Mhm. Und von daher ist der mentale Aspekt auf jeden Fall schon mal einer. Eine Sache, die auf jeden Fall auch hinzukommt, und da würde ich gerne einmal ganz kurz ein wunderbares Wort mit in den Raum schmeißen, das ist nämlich das Wort der Mitophagie. Mhm. Und Mito leitet sich in dem Falle ab von Mitochondrien. Und das, was da passiert, ist quasi
Ermüdung der.
Nee, viel schöner. Mhm. Wir haben eine hochintensive Belastung. Wir zerstören damit auch phasenweise Zellen, / Mitochondrien, oder wir machen die zumindest ordentlich kaputt. Mhm. Und dann ist die Mitophagie ein Mechanismus, bei dem so beschädigte Zellen einfach quasi ummantelt, kaputt gemacht und wegsortiert werden. Das heißt, was passieren kann, ist, dass wir durch diesen deutlich erhöhten Stress, den wir haben durch hochintensives Training, halt auch vielleicht sogar genau das Gegenteil von dem bewirken, was wir bewirken wollen. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Aktivität von PGC1-Alpha zum Beispiel deutlich gehemmt ist, wenn wir zu viel HIIT machen. Also es ist eine Gratwanderung. Es macht total viel Sinn. Es kann auch total wenig Sinn machen, wenn wir es eben nicht vernünftig durchführen und übertreiben. Und alleine diese, wenn man sich diese Gratwanderung anschaut, ne, da geht es zu beiden Seiten, also zu der einen Seite richtig doll hoch, sagen wir mal, und zu der anderen richtig doll runter irgendwo in der Anpassung. Und es zeigt auch nochmal total deutlich, dass so das hochintensive Training oder HIIT nichts ist, was ich irgendwie als alleinstehend machen sollte. Mhm. Also Teil des Trainings, ja. Dann immer die Frage, wann macht die Dosis das Gift und wann ist das noch ein richtig gutes Zeug, und dann ist das prima. Dann kann ich das genauso machen, wenn ich das so angehe. Wenn ich denke, dass ich irgendwie eine Vorbereitung haben kann, möge es auch noch so eine, ja, vielleicht sogar wenig Ausdauerdisziplin sein wie Hyrox und Co. Wenn ich denke, dass ich die 3 Ausdauereinheiten à la HIIT mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im Bach untergeht, auf jeden Fall richtig, richtig groß.
Okay. Was mit Schwimmen eigentlich? Habe ich fast vergessen.
Vom Prinzip her eigentlich auch gleich. Beim Schwimmen, finde ich, haben wir immer die Situation, das kommt beim Laufen so ein bisschen durch, da habe ich eben auch von Motorik und Co. gesprochen, wird natürlich beim Schwimmen auch nicht viel besser, ne? Also wenn ich jetzt sage, Sandra, schwimm mal einen 4-Minuten-Intervall bei 90-95% der maximalen Herzfrequenz, dann würde ich wetten, du kannst die 90% anpeilen und es würde automatisch Richtung 95 oder gar mehr gehen, weil du natürlich mit steigender Ermüdung irgendwann Technik und Co. auch brutal verlieren wirst. Also du wirst alleine innerhalb dieser 4 Minuten ja wahnsinnig viel unökonomischer schwimmen, als du es eigentlich tun müsstest.
Ich verliere die Technik schon oft viel früher, aber das ist
so. Ja, und das halt beim Radfahren kannst du die Technik nicht verlieren, ne? Also da wirkst du hinterher durch und so, ja, aber das ist jetzt dann nicht so, dass man sagen kann, du brauchst dafür jetzt gerade 30% mehr Energie, um mal irgendwas zu sagen.
Aber beim Schwimmen ist natürlich.
Beim Schwimmen kann das ganz locker passieren. Mhm. Und dann kommt halt die Herausforderung dazu, wenn du das über zum Beispiel Zeit steuern willst, das ist halt auch die Frage, wie gut das dann funktioniert, ne? Weil du wirst halt hinten raus auch ein bisschen langsamer. Meine klare Empfehlung wäre, unbedingt machen, aber dann kurz und knackig halten. Also dann wirklich
also
zu sagen,
50 Meter
genau,
Intervalle.
Wir machen 50 Meter, ne? Das dauert auf jeden Fall 30 Sekunden, so. Und dann kann man 50 Meter machen und damit anfangen. So, und dann ist das ganz prima. Dann macht man 10 mal 50 Meter oder irgendwann 20 oder 30 mal 50 Meter, ganz egal. Aber bevor ich daraus dann 100 Meter mache, würde ich auf jeden Fall sicher gehen wollen, dass ich diese 100 Meter halbwegs sauber geschwommen bekomme. Mhm. Und dann kann ich wegen mir irgendwann noch 200 Meter daraus machen, okay. Aber kann man sich überlegen, ne? 200 Meter solide so zu schwimmen, dass das noch irgendwie was Qualitatives, Gesteuertes mit sich bringt und nicht irgendwie eine Rettung vorm Ertrinken, das ist nicht so einfach.
Okay. Und hast du nochmal Tipps für die Versorgung vor, während wahrscheinlich nicht nach solchen Einheiten?
Ja. Muss gut versorgt sein, was Kohlenhydrate angeht, weil Hauptenergiequelle.
Mhm. Also vorher schon?
auf jeden Fall. Währenddessen, wenn überhaupt, weiß ich gar nicht, ob das so richtig möglich ist, weil es ist ja schon,
ist ja schon
ich glaube, kann jeder nachvollziehen, genau, ne? Wenn wir da von Kotzgrenze, habe ich denn jetzt noch die Diskussion zur Kotzgrenze gelesen? Egal.
Ich habe gerade von Kotzgrenze.
Ja, ich hatte das noch irgendwo die Tage, irgendwie ging es um die Diskussion, ob das bei den Bundesjugendspielen sein müsste, dass Kinder an die Kotzgrenze gebracht werden. Aber es ist jetzt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das lassen wir jetzt hier. nee, aber es ist ja eh schon die Einheit selber an der sogenannten Grenze befindlich, sodass ich da jetzt nicht hingehen würde und noch irgendwie versuchen würde, hier, keine Ahnung, 90 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen in einer Stunde. Deswegen gut versorgt da reingehen, dann sind die Einheiten ja gefühlt auch, oder nicht gefühlt, sondern
auch kurz.
Deutlich auch kürzer.
Ja. Also eher
wenn
vor
du,
der Einheit irgendwie ein Gel reinschieben.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Also vor allen Dingen auch adäquat einfach ernähren. Ne? Mhm. Also dass das jetzt keine Einheit ist, die man direkt nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen macht, dürfte, glaube ich, klar sein. Mhm. Ich würde es auch nicht, ich meine, wir waren bei Versorgung, kommen wir gleich noch zu, aber ich würde es auch nicht nach dem Abendessen machen oder kurz vorm Schlafen gehen, weil das wird nicht funktionieren. Genau, deswegen mit einer soliden Kohlenhydratversorgung da reingehen, leichte, verdauliche, kurzkettige Kohlenhydrate kurz vorher nochmal, so zum für den kleinen Glukosepeak kann man auf jeden Fall machen. Koffein, gerne bewährtes Mittel. Mhm. Also wenn man irgendwie die Ansteuerung und Co. verbessern will, dann macht Koffein absolut Sinn und dann darf man ruhig auch mal, weiß ich nicht, 2 doppelte Espresso vorher trinken. Mhm. Was aber auch natürlich nochmal, Achtung Zeigefinger, das Signal gibt, dass man das jetzt nicht gerade um die Einheit nicht um 17 Uhr machen sollte, weil von dem Koffein habe ich dann noch was, wenn ich eigentlich im Tiefschlaf sein soll. Mhm. Also das bitte dann nicht. Aber um so eine Einheit erträglicher zu machen, sage ich mal, oder sich dann noch ein bisschen mehr zu pushen, macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Genau, und deswegen würde ich das so bei der Versorgung definitiv angehen. Auf keinen Fall Bicarbonat oder sowas verwenden, das sei noch gesagt. Also bitte kein Laktatpuffer.
Okay.
Auch wenn man vielleicht denken würde, dass man damit die Belastung länger aufrechterhalten kann. Nimmt uns aber auf jeden Fall metabolischen Reiz. Also wir wollen Laktat auch produzieren, weil das Signale sendet.
Und danach zum Wiederauffüllen?
Gar nicht mal denken, dass die Speicher da so brutal leer gemacht werden, weil die Belastung ist so kurz. Ich meine, wenn man jetzt 10 mal 30 Sekunden, wenn man das hochrechnet, dann sind das 300, 900 Sekunden. Mhm. Ja, ist nicht so viel, ne? Also das ist jetzt nicht so viel, als dass man sagen würde, wir haben jetzt mal die Kohlenhydratspeicher hier um die Hälfte reduziert oder sowas. Und von daher würde ich sagen, also wenn danach jetzt nicht direkt wieder eine Trainingseinheit ansteht, dann einfach ganz normal versorgen.
Okay.
Man braucht dafür jetzt zwangsläufig keinen Recovery Shake oder sowas. Mhm. Wenn ich natürlich das Hochintensive verpacke in einer 4-Stunden-Einheit, ja, dann ist selbstredend, dass ich mich natürlich im weiteren Verlauf der Einheit ernähre und dann natürlich auch die Speicher fülle.
Ne? Gibt es irgendeine Daumenregel? Wir waren ja gerade kurz bei dem Punkt, was kann man falsch machen oder kaputt machen? Wahrscheinlich, indem man zu kalt hochfährt. Wie viel Aufwärmphase empfiehlst du?
Ja, also ne, das sind alles Sachen, die würde ich nie aus der kalten Hose machen, sondern irgendwie mindestens 10, eher 15 Minuten jetzt mal ganz stumpf als Daumenregel sich aufzuwärmen, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann vielleicht auch noch so eine Kleinigkeit. Ich finde es manchmal total angenehm, wenn man mal so 1-2 Intervalle von 30 Sekunden vorschaltet, wo man einfach überhaupt erstmal irgendwo im intensiven Bereich ist, ohne vielleicht im hochintensiven zu sein. Also wenn ich jetzt draußen fahre und ich fahre mich warm, dann kann ich ruhig vorher mal 2 Autobahnbrücken irgendwie mit ein bisschen Schwung hochfahren für 20, 30 Sekunden, um das ganze System mal so richtig ans Laufen zu bringen, bevor ich dann irgendwie die 10 aufeinanderfolgenden 30 Sekunden fahre. Mhm. Laufen, gleiches Spiel. Nicht einfach nur locker laufen, sondern vielleicht mal ein paar Steigerungsläufe machen. Haben wir eben drüber gesprochen, über muskuläre, neuronale Ansteuerung zum Beispiel. Macht natürlich total Sinn, auch mal einen kurzen Steigerungslauf irgendwie einzubauen. Mhm. Ne? Und deswegen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Gut vorbereiten, eine Menge nach Gefühl machen, aber gerne das ganze kardiovaskuläre System alleine schon vorher mal richtig ins Laufen gebracht zu haben.
Vielen Dank. Abschließende Frage, lieber Björn. Was ist dein persönlich dein liebstes HIIT-Protokoll, was du noch auch regelmäßig vorbildlich trainierst?
Ich finde wirklich, dass Laufen zu machen auf dem Laufband, also auf dem Laufband würde ich nie hingehen und kontinuierlich laufen, weil das ist dann deine Rolle fahren, ist mein Laufband.
Ja.
Deswegen so im Fitnessstudio mal hinzugehen und nochmal. Wenn man eh schon irgendwie aufgewärmt ist von vorher, sich mal kurz 5 Minuten warm laufen, weil man ist ja schon aufgewärmt, Achtung, um dann irgendwie mal, weiß ich nicht, 2 Minuten schnell und 1 Minute locker und so weiter zu laufen und das Ganze 6 bis 8 Mal hintereinander, das finde ich schon richtig gut. Also das ist wirklich was, wo ich immer denke, ich würde mich jetzt...
Dafür ist ein Laufband auch echt cool, ne? Du hast da so gezielt...
Genau, genau. Und das ist auch so eine Einheit, die, das ist ja schon fast die Frage, ob man da Trainingseinheit so sagen kann, aber die dauert dann 20, 25 Minuten. Aber die macht man halt so mit, neben den anderen Einheiten oder neben den anderen Sachen, die man da so gemacht hat. Dafür würde ich mir jetzt für draußen die Schuhe nicht anziehen, glaube ich, ne? Also das wäre eher sowas, wo ich dann mich länger einlaufen würde. Ich starte auch kälter. Und würde danach auch ein bisschen länger laufen und sowas. Aber sowas finde ich richtig, richtig cool. Aber ich muss auch sagen, alles, was mit Intensität zu tun hat auf der Rolle, ist auch super. Aber super undankbar, wenn man nicht die nötige Fitness, Grundfitness vielleicht schon gerade hat, um da irgendwie gut durchzukommen. Also wenn das die dritte Einheit des Winters ist, so ungefähr, wenn man gerade ins Training startet und man soll jetzt irgendwie IE, also Intermittent Exercise fahren, ja, das ist zäh. Und dann, also wenn man es macht, dann vielleicht auch mal wirklich 3, 4 hintereinander und nicht 8 oder 12.
Ja, ja. Okay.
Weil das ist, ich finde, rein mental ist das super undankbar. Und ich finde, der Stress, den man sich da aussetzt, der ist auch nie gut. Ne? Also gibt schöne Studien, gleiche wie die Mitophagie, die zeigen, dass eines der größten Knackpunkte darin liegt, mit dem oxidativen Stress klarzukommen, den man erzeugt durch solche Einheiten. Und das, also wir wollen immer oxidativen Stress gerne im Training erzeugen, aber halt mit einer gesunden Dosis, dass das halt gut verarbeitet und in Anpassung umgemünzt werden kann und nicht einfach zu viel davon. Ne? Ja. Weil dann sind das die Einheiten, danach gehe ich dann vor die Tür und nächsten Tag wach ich mit Halskratzen auf.
Ja, das ist doof. Nehmen wir uns alle zu Herzen. Lieber Björn, diese Folge ist 3-1 für dich ausgegangen. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Ich würde sagen, lass uns doch für die nächste auch wieder
einfach das Phrasenschwein aufstellen.
Das Phrasenschwein, ja.
Klimpert halt ein bisschen, gibt dann immer super Ärger aus der Regie, wenn wir da irgendwie Geld reinschmeißen.
Ja,
aber
das ist okay. Das nehme ich, das verantworte ich.
Okay, machen wir so. Ich freue mich.
Bis ganz bald. Ciao.
Tschüss. Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.